als nächstes würde ich gerne mit euch beten. Ja, lieber Gott, hab Dank, dass in dieser Woche so viele Teens hier waren, dass heute auch wieder so viele Teens hier sind und dass es auch so viele Unterstützende gab. Danke, dass du uns so ein volles Leben bescherst und begleite die Teens doch bitte auf ihrem weiteren Lebensweg.
Ja, auch heute wollen wir wieder gemeinsam in der Bibel lesen. Und dazu kann das Licht wieder ein bisschen angemacht werden. Ihr seht, in den vergangenen Tagen auch, Jungs, der links, mal zuhören auf mich. Genau, in den letzten Tagen habt ihr vereinzelt Bibeln auf den Tischen. Da könnt ihr in Küppchen auch nochmal zusammen lesen. Ihr seht hier eingeblendet den Bibeltext, den wir heute gemeinsam lesen wollen. Es steht in Johannes 21, Verse 1 bis 14. Ihr seht aber auch da die Seite 1681. Ich lese für euch vor. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen die Netze aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlefeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer du bist. Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit den Fischen. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Jetzt bitte ich den Jürgen nach vorne.
Habt ihr es schon bemerkt wahrscheinlich, weil die einen oder anderen haben das schon mal erwähnt. Das ist jetzt der letzte Abend von True Story. Aber es geht später ja weiter. Und ich habe gedacht, es sind so viele Leute, die sich hier beteiligt haben, aber zwei müssten wir vielleicht stellvertretend mal erwähnen. Das Kratzen kriegt er, glaube ich, irgendwie noch hin.
Neue Batterien,
keine Ahnung. Liegt an meinem Bart. Wie auch immer. Soll ich Mikro nehmen? Irgendwo liegt eins.
Hier vorne.
Dann machen wir das Stück mal weg. Und ich habe schon gedacht, es sei der Bart, der euch stört. Zwei Personen, dachte ich, müssen wir, die haben bestimmt noch mehr, aber das waren die für mich wichtigen Schlüsselpersonen. Und ich dachte, die haben echt viel auch Zeit gestimmt, deswegen würde ich Juri und Tobi einfach bitten, dass ihr mal aufsteht und dass ihr alle den beiden stellvertretend für noch mehr Mitarbeiter einen ganz dicken Applaus gebt. Denn die haben ganz viel im Hintergrund geschützt. Und das ist, ich glaube gar nicht, was hinter so einer Woche steckt, wenn man abends kommt als Teilnehmer. Und das sind natürlich die Küchenleute und die vielen, vielen anderen, die gar nicht hier in Erscheinung treten. Auch die Bandleute. Alles immer mega genial, cool. Ich hoffe, dass ihr mit dem Text, den ihr heute Abend gehört habt, schon mal was angefangen habt. Zur Historie kann ich euch sagen, was im Vorfeld war. Im Vorfeld war Jesus gekreuzigt. Und ich habe heute Morgen meiner persönlichen Bibellese noch davon gelesen, viele junge Leute, die mir begegnen, die schmücken sich mit Kreuzen um den Hals. Manche funkeln so ganz genial. Ich habe auch ein Holzkreuz, ein Kreuz um den Hals. Aber dann frage ich die Leute, was es für sie denn bedeutet. Und dann stelle ich fest, die wissen gar nicht, was für ein perverses Schmuckstück das ist. Das Kreuz ist das brutalste Zeugnis einer Hinrichtung, die es jemals in der Geschichte der Menschen gegeben hat. Und wenn man die Bibel liest, wenn man kommt an die Kreuzigungen, es gibt Bundesländer, es gibt Bundesrichter, die wollen, dass die Kreuze verschwinden, dann hat das immer damit zu tun, dass die Leute nicht aushalten können, dass da jemand sterben musste. Ich liebe meine Bibel deswegen, weil sie mir davon erzählt, dass jemand bereit war, einen Preis zu bezahlen, damit ich euch heute Abend sagen kann, und wir haben vorher von jemandem gehört, der mit Tod zu tun hat, dass das nicht die letzte Etappe im Leben von Menschen ist. Ich war vor vielleicht 14 Tagen auf einer Beerdigung, da ist eine Frau an Krebs gestorben und es war so ein schönes Sterben, weil sie wusste, wohin sie geht. Vorgestern, vor einem Jahr, stand ich im Krankenhaus in Sindelfingen, das ist meine Heimat. Mercedes-Fahrer wissen, aha, da wird der Daimler baut, der Mercedes, genau. Und vorgestern, vor einem Jahr, stand ich im Sterbebett meines Vaters. Und das ist so eine berauschende, beglückende Erfahrung, wenn du weißt, jetzt geht ein Mensch und er geht nach Hause. Zwei Jahre vorher hat meine Schwester ein Sternenkind zur Welt gebracht. Frauen und Mütter wissen, was das bedeutet. Das Kind hat die Geburt nicht überlebt. Und dann stand ich am Sterbebett von meinem Vater und wir hatten noch mit ihm geredet, er konnte nicht mehr mit uns reden. Aber wir wissen, die hören alle zu. Und ich sagte dem Vater, du hast noch wenige Minuten. Dann hast du deine Enkelin auf den Arm. Wisst ihr, das hat was mit Hoffnung zu tun. Jesus Christus wurde gekreuzigt, er ist gestorben, man hat ihn begraben und dann haben die Leute gedacht, das wär's. Und da sitzt unser Text heute Abend dann. Und deswegen kann ich euch sagen, alles, was in der Bibel geschrieben steht, hat mit uns zu tun, hat mit meinem Leben zu tun. Und ich habe jetzt die letzten Abende immer wieder auch mich gefragt, was kann ich euch jungen Leuten denn sagen? Zum einen erinnere ich mich daran, dass ich mit 16, mit 17, mit 18 bei so Veranstaltungen war und nie im Leben gedacht habe, dass ich euch heute Abend sagen kann, lebt ein Leben mit Jesus Christus. Zum anderen ist es mir einfach wichtig, euch zu sagen, ihr braucht eine Grundlage für euer Leben, eine belastbare. Ich habe selber vier Kinder und vor allem meine vier Kinder habe ich mir gewünscht, dass sie Jesus Christus kennenlernen und dass sie die Bibel lieben, weil sie mein Leben ausfüllt. Die, die noch nicht da waren bisher, die wissen noch nicht, dass ich Fliesenleger war. Als Fliesenleger war ich ganz viel als Lehrling auch damals an luxuriösen Bauten. Das hat mich so fasziniert.
Da gibt es Badezimmer, die sind bald halb so groß wie der Saal. Ich fand es immer blöd, weil ein großes Badezimmer musst du heizen. Ich habe wunderbaren Marmor verlegen gelernt. Ich habe Marmortreppen eingebaut und so weiter. Und das alles war toll, aber mir ist bei dem immer etwas aufgefallen. Oder ganz oft. In so ganz großen Häusern, wo wahnsinnig viel Geld da war, ist mir oft aufgefallen, dass die Leute tollste Häuser gebaut haben, aber in den Häusern haben ein paar Dinge gefehlt, die ein Haus ausmachen. Ich habe in den Häusern ganz oft Leute erlebt, die nicht wissen, was Liebe ist. Die haben ganz vieles gehabt, aber sie wissen nicht, was Liebe ist. Ich habe Häuser kennengelernt, da habe ich gemerkt, die haben alles Mögliche, aber die haben keine Zeit zueinander. Zuwendung. Das ist das, was viel, viel wichtiger ist als alles Geld der ganzen Welt. Und ich habe festgestellt, die Leute hatten keine Zeit füreinander. Und ich musste da an verschiedene Sachen dran denken, an einen Mann, der ein Haus gebaut hat. Und er war sehr reich, und weil er von seinem Reichtum nichts abgeben wollte, hat er das Haus nur für sich gebaut. Und es ging dann nur so weiter. Er hat es immer schöner gemacht. Aber dieser Mann hat ein Problem, was wir alle miteinander auch haben. Wir werden alle älter. Und eines Tages wurde er alt und saß in seinem großen Haus und merkte, da ist niemand. Da ist gar niemand, der nach mir fragt. Wisst ihr, ein ganzes Leben lang, ich kann ja mit euch auch Deutsch reden, er hat sich ein ganzes Leben lang seinen Arsch aufgerissen dafür, dass er im Alter sagen muss, ich bin allein. Und er hat seine Energie hineingesetzt in eine Aktivität, wie es bei den Jüngern war. Sie haben nichts gefangen, die ganze Nacht geschuftet. Und ich habe ein paar Fragen euch mitgebracht, die ihr in den nächsten Jahren stellen müsst. Es bleibt euch nichts anderes übrig, weil ihr eben auch zu jungen Erwachsenen werdet. Ich möchte euch die Frage stellen, was ist dir in deinem Leben wichtig? Und je früher du dir diese Frage beantwortest, desto eher ersparst du dir, dass du in späterem Alter sagen musst, ich habe einiges verpasst. Auf was könntest du verzichten in unserer Zeit? Wisst ihr, dieser Abend heute ist für uns alle so elementar wichtig, auch die anderen. Nicht nur, weil es der letzte ist, sondern weil wir euch heute Abend nochmal sagen wollen, es geht nicht darum, dass ihr eine coole Veranstaltung hier miterlebt, sondern dass ihr eine Grundlage bekommt für euer Leben. Was brauchst du, um dein Leben gut erleben zu können? Und wir meinen ganz oft, wir brauchen alle diese Dinge, die wir so haben, und stellen nachher fest, wenn wir es nicht haben. Aber es geht auch ohne. Ich liebe meine Bibel deswegen, weil sie mir immer wieder Inhalte liefert, die davon berichten, dass es einen lebendigen Gott gibt. Den gibt es wirklich. Dieser lebendige Gott, der die Welt geschaffen hat. Das ist für mich auch naturwissenschaftlich belegbar. Wenn ihr nämlich euren Verstand gebraucht und alles mal etwas konsequent zu Ende denkt, werdet ihr feststellen, nichts ist zufällig entstanden. Gar nichts. Nicht mal du. Es gibt einen lebendigen Gott, der dich gewollt, der dich gemacht hat, der dich geschaffen hat. Und das finde ich auch so faszinierend. Als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er sich überlegt, was braucht. Da sitzt da ein junger Mann, der mit der Brille, kannst du mir gerade mal deinen Namen sagen? Genau du. Genau du. Alle zeigen auf dich. Ja, du. Du bist gemeint. Max. Da hat nämlich Gott sich überlegt, wenn es so Menschen wie den Max gibt oder die Maximilia oder da hinten irgendwo sitzt die Ingeborg, die ist schon etwas älter. Was brauchen diese Menschen, damit das Leben in dieser Welt funktioniert? Was brauchen Menschen, damit es wirklich funktioniert? Und ich finde es immer faszinierend. Weil Gott sagt, mir ist es wichtig, dass die Menschen ihre Zeit nicht einfach sinnlos vergeuden. Und ich habe die ganzen Abende das immer wieder schon gesagt. Und deswegen möchte ich es euch jungen Menschen sagen, weil es mein Leben geprägt hat. Für dich als junger Mensch gibt es im Alten Testament eine Empfehlung von einem alten Mann. Und er tut gut daran, sie anzuwenden. Und er sagt dort in Prediger Kapitel 12, Vers 1, suche nach Gott in den Tagen, wo du jung bist. Ehe die Tage kommen, von denen du sagen wirst, die gefallen mir nicht. Und ich verspreche euch, auch diese Tage kommen, aber ich verspreche euch auch, dass es euch gehen kann wie den Jüngern. Eine ganze Nacht geschuftet und da komme ich zu den ersten Gedanken, den ich euch weitergeben will. Ein Leben ohne Jesus. Ich nehme mir manchmal Zeit und setze mich einfach irgendwann in die Straßenecke und dann schaue ich Menschen zu, wie sie durch den Alltag hetzen. Und dann merke ich, ihr Leben ist voller Hektik, voller Beschäftigungen, voll der Dinge, die sie für wichtig halten. Und dann sehe ich, wie es den Menschen in Wahrheit geht. Dass es ihnen geht wie den Jüngern auch. Eine ganze Nacht geschuftet. Und nichts drin. Und dann merke ich, Menschen sind geprägt von Frust, von Enttäuschung, von einer Leere, von Fragen, was machen wir denn jetzt? Was soll denn wichtig sein in meinem Leben? Und wie oft begegne ich Menschen, denen es ganz genauso geht? Und wenn ich dann Menschen beobachte, dann kommt es mir manchmal so vor, wie wenn sie Wasserfässer versuchen, mit frischem Quellwasser zu füllen. Und sie füllen ständig neues Wasser rein. Aber nichts von dem bleibt drin, weil das Fass voller Löcher ist. Ich war im Zug unterwegs, da hatte ich für meine frühere Organisation ein Fahrzeug irgendwo abgeliefert und bin dann mit dem Zug abends nach Hause gefahren, saß um 9:30 im Zug und der fuhr Richtung Frankfurt und dann saß ich neben einer alten Frau. Also sie war wirklich alt schon, wir kamen so nett ins Gespräch miteinander und dann fragte sie, was machen Sie um diese Zeit hier noch im Zug? Ah, sagte sie, ich habe noch ein Ziel heute Abend. Ihr Ziel war Bad Homburg, denn dort war das Casino. Ich sagte, ich will heute Abend noch etwas Geld verdienen. Zocken. Haben uns ganz lange darüber unterhalten und festgestellt, diese Frau nimmt ja nichts mit. Das bringt ihr gar nichts. Und ihr Leben war wirklich leer. Und versteht ihr, ihr könnt euer ganzes Leben lang mit Arbeit füllen, mit Geld füllen, mit allen möglichen Dingen füllen und werdet am Ende feststellen, aber da bleibt der Nächste von übrig. Da geht es euch wie den Jüngern. Ich muss an das Leben von dem jungen Mann dran denken. Mit 11 Jahren fing er an zu rauchen, weil er dachte, das wäre cool. Mit 14 hat er dann seinen ersten Joint gezogen, weil er dachte, das machen alle, das ist cool. Mit 16 hat er angefangen zu drücken, weil er dachte, da gibt es noch mehr Lebensinhalt. Mit 22 war es ein Tagesinhalt und mit 25 hat er sich das Leben genommen. Weil alles verlogen war. Egal, was er getan hat. Es ging ihm wie den Jüngern. Und ich kann euch sagen, jetzt wo ich 58 bin und manches in meinem Leben, in meinem Alter schon Großeltern, da kann ich zurückblicken. Und dann stelle ich fest, dass ganz viele es im Leben hätten leichter haben können. Sie hätten es ganz viel leichter haben können, wenn sie das getan hätten, was Jesus Christus auch den Jüngern angeboten hat. Und sie haben ihn gehört. Das ist mein zweiter Punkt, eine Einladung von Jesus. Und das finde ich so faszinierend, weil Jesus Christus die Jünger nicht in ihrer Ergebnislosigkeit hängen lässt. Weil Jesus Christus tatsächlich sie in ihrer Situation sieht. Und das will ich dir auch als junger Mensch in deiner Situation hineinsagen. Es gibt einen lebendigen Gott und der kennt deine Situation. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit einer jungen 13-Jährigen ins Gespräch kam, die sah schon aus wie 16. Und sie hat eine riesige Klappe gehabt. Und später trafen wir uns nochmal und dann fragte ich sie, jetzt mal ernsthaft, du hast mich doch verarscht heute Morgen, oder? Er sagte, ist ja klar. Und dann fragte ich sie, wie sieht es in deinem Leben wirklich aus? ihnen erzählte sie, wie es in ihrem Leben wirklich aussah. Du kannst natürlich ein Leben leben ohne Jesus Christus. Viele Erwachsene tun das. Aber es ist hilfreicher, wenn du jemanden hast, von dem du weißt, der geht mit mir mit. Der begleitet mich. Und ich kann euch sagen, was dazu geführt hat, dass die Männer an diesem Morgen, wo sie die ganze Nacht hindurch gezecht und gefischt und geschuftet haben, was ihre Situation verändert hat. Das war die Tatsache, dass Jesus Christus sie gesehen hat. Ich bin nicht hier, um euch heute Abend für irgendeine Organisation zu werben. Ich bin nicht hier und ich werde nicht mal dafür bezahlt, dass ich von euch irgendeine Unterschrift bekomme oder euch eine gebe. Sondern wir alle sind heute Abend hier, weil wir euch sagen wollen, dass Jesus Christus euch in eurer Situation sieht. Und das Nächste ist, dass Jesus Christus diese Männer angesprochen hat. Er hat ihn rausgerufen auf den See und sagte, was ist euer Problem? Und dann sagt Jesus, werft das Netz nochmal aus. Versteht ihr, das ist das Tolle, was ich immer wieder entdecke, dass Jesus Christus Menschen Chancen gibt. Ihr drei Jungs, euch muss ich es jetzt einfach sagen, ich unterbreche mich jetzt selber, ihr müsst nicht hier sein. Wenn es euch nicht interessiert, geht ihr gerne raus, okay? Sage ich nur einmal und ich bin gar nicht traurig, wenn er es tut. Aber mir liegt wirklich daran, dass das, was ich glaube, das wichtig ist, drüber kommt. Also wenn es euch nicht interessiert, dann steht er jetzt auf und geht. Okay? Machen wir so. Und ansonsten respektiert ihr, dass ich euch ein paar Minuten noch abrücke. Gut, das wäre nett. Und dann taten sie das, was Jesus auch ihnen gesagt hat. Sie haben gesagt, werft das Netz nochmal aus. Wisst ihr, ich habe euch auch erzählt, die anderen, die öfters schon mal da waren, dass ich oft im Gefängnis war, nicht als Insasse, sondern als jemand, der jungen Leuten dort auch von Jesus sagen konnte. Und es gibt bei uns in meiner Heimat eine Arbeit und da sind ganz viele junge Männer zwischen 16, 17 und 24. Die sind alle im Gefängnis, aber sie sind in einer Art Gefängnis, wo sie dann in WGs leben können. Und die bekommen das, was Jesus Christus den Männern auch gegeben hat, eine neue Chance. Eine Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen, damit sie nicht auf der schiefen Bahn bleiben. Und so ist es bei Jesus auch. Er sieht die Männer und sagt, ich gebe euch eine neue Chance, werft euer Netz nochmal aus. Und dann werfen sie es aus und da muss ich dran denken, dass er euch sagen kann, lebt dein Leben als junger Mensch von ganzem Herzen. Genieß alles, was dir das Leben so an Gutem bieten kann. Nicht alles ist gut, was das Leben dir bietet. Aber das Gute, das nimm mit. Leb dein Leben von ganzem Herzen und lebe es nicht ohne Jesus Christus. Das Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Und es ist der letzte Abend. Deswegen liegt es mir so sehr am Herzen, euch das nochmal mitzugeben. Die anderen in den Gruppen werden wahrscheinlich euch das Gleiche sagen. Wenn du was Gutes für dein Leben tun willst, dann kling dich bei Jesus ein, dann bleib mit Jesus im Gespräch und stimm deine Ziele und deine Aufgaben mit ihm ab. Ich erinnere mich, da habe ich dran denken, als ich mich darauf vorbereitet habe, an das Gespräch, das wir in Lukas Kapitel 18 lesen, wo Jesus Christus einem jungen Mann begegnet und er hat eine ernsthafte Frage. Dass so Bestattungsunternehmer, wenn sie denn dann mal Zeit haben, werden manchmal auch diese Frage gestellt bekommen, wo sind jetzt meine Angehörigen? Wo ist mein Opa? Das muss ich euch noch erzählen, ich wollte nicht so viele Beispiele, aber das erzähle ich euch noch. Filderstadt, da kam ich mit dem Jungen, Nationalität hat gar keine, spielt gar keine Rolle, kam ich mit dem jungen Türken ins Gespräch. Und er hat mich wirklich auch verarscht. Also ich staune manchmal, wie man mir als schön erwachsener Mann Respektlosigkeit entgegenhalten kann. Aber ich habe diesen jungen Türken irgendwo gemocht. Der ging dann weg und eine halbe Stunde später kam er wieder und sagte, ich frage dich, was ist eigentlich das? Was ziehst du hier vorne Show ab? Und er sagte, wenn du wüsstest, wie es mir geht, sagte, gestern ist mein Opa gestorben, es war meine einzige Bezugsperson. Der wichtigste Mann in meiner ganzen Familie. Und plötzlich verstand ich seinen Schmerz. Und ich sagte ihm, weißt du, wir reden mit Jesus Christus über solche Dinge. Dieser junge Mann, von dem in Lukas Kapitel 18 die Rede ist, der kam zu Jesus mit wichtigen Fragen und sagte, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich dahin? Und Jesus und dann sprachen sie über Kapital, über Zinsen, über Reichtum, über alles Mögliche. Und auch über Gottes Ordnungen. Dann sagte der junge Mann, ich sage das mit meinen Worten, naja, ich habe das schon alles ernst genommen. Und dann sagte Jesus, dein Problem ist, dass du Kapital hast. Nimm alles, was du hast, gib's in die Sozialarbeit und folge mir nach. Und dann heißt es, und er ging traurig davon, er hat sein Leben ohne Jesus weitergelebt. Matthäus vergleicht, in Matthäus Evangelium Kapitel 7 vergleicht Jesus das Leben in dieser Welt mit den Entscheidungen, mit dem Bau eines Hauses. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann sich eine wunderschöne Villa am Strand bauen. Oder es macht man mühsamer und man baut ein Haus auf Fels. Und Jesus sagt, diejenigen, die eine wunderschöne Villa am Strand bauen, deren Haus wird irgendwann mal zusammenbrechen. Aber die Haus auf Fels gebaut haben, das Haus bleibt bestehen. Da können auch so viele Stürme kommen, aber es wird nicht untergehen. Und das ist vergleichbar mit der Frage, und da komme ich jetzt zum dritten, letzten Punkt. Was wirst du denn machen, wenn es um eine Einladung geht, die dir Jesus gibt? Ich bin Fliesenleger, ich bin Soldat gewesen, ich bin LKW gefahren, ich habe dann in der Schweiz ein paar Jahre gelebt. Und ich bin heute in dieser Arbeit, weil es zu meinen Aufgaben geworden ist. Übrigens auch jeder Fahrer hat die gleiche Aufgabe, euch einzuladen oder euch eine Einladung weiterzugeben. Wo Jesus Christus sagt, komm und folge mir nach, beziehungsweise ihr seid eingeladen, kommt zum Frühstück. Das ist eine Einladung von Jesus Christus, die wir euch heute Abend aussprechen. Und ihr seht ihn wahrscheinlich nicht, aber er sitzt unter uns. Und ich weiß, er hört mir zu. Ich glaube, gestern Abend war er nicht so glücklich, weil ich ein paar Sätze rausgehauen habe, die mir später nicht gefallen haben. Es passiert. Ich habe halt doch ein großes Maul. Manchmal rutscht mir da etwas raus, was eben Schwab, was mir als Schwab identifiziert. Der dritte und letzte Punkt von Jesus Christus geht Gutes für die Männer aus. Wisst ihr, wir laden Leute nicht ein, in Gottesdienst zu kommen, weil die Leute eine spirituelle Erfahrung machen müssen, sondern weil wir in der Kirche zusammenkommen, weil wir dir sagen wollen, von Jesus Christus gehen gute Dinge aus. Von Jesus weiß ich, er ist immer für mich. Jesus ist immer für mich. Ich habe gestern Morgen, fiel mir urplötzlich der Name Sprafke ein. Das war eine Lehrerin von mir. Die hatte ich in der 5. Klasse als Klassenlehrerin. Und heute kann ich das sagen, ich fand diese Lehrerin immer ein bisschen sexy. Und irgendwie war ich ein bisschen verliebt in diese Lehrerin. Aber sie war realistisch genug zu sagen, Junge, deine Zensuren sprechen nicht für dich. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter dann bei ihr da drin saß und sie sagte, naja, sieht nicht sehr hoffnungsvoll aus. Und gestern fiel mir in der Vorbereitung nochmal der Name Sprafke ein und ich dachte, ich muss mal gucken, ob es sie noch gibt. Und dann rief sich sie an. Sie wird dieses Jahr 80. Und dann wusste sie zuerst gar nichts und sagte, ja, ich weiß doch schon, wer du bist. Und dann sage ich, wollte ich Ihnen nur sagen, Ihre Arbeit war nicht vergeblich, die Sie damals getan haben. Diese Lehrerin war für mich, so wie Jesus immer für dich ist. Und das andere will ich dir auch sagen, Jesus ist immer ansprechbar für dich, egal in welcher Situation. Jesus begleitet und Jesus sorgt für mich. Und das finde ich so faszinierend. Und Jesus hilft. Deswegen komme ich heute Abend zum Schluss. Und will euch sagen, Jesus möchte nicht am Rande deines Lebens stehen. So ganz viele machen das mit Jesus. Da steht irgendwo Jesus am Rande und wenn man ihn braucht, soll er kommen. Und ansonsten bleib, wo du bist, damit ich mein Leben genießen kann. Und Jesus sagt, Jürgen, in deinem Leben will ich zu Hause sein. Ich habe das damals mit 16 gehört und es hat mich sehr bewegt. Jesus möchte nicht am Rande deines Lebens stehen. Er möchte nicht Zuschauer sein, er will dich begleiten. Er will mittendrin in deinem Leben sein. Und es hat ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich erkläre euch jetzt das. Tobias wird, muss er denn, der kann auch schon dazukommen. Wir werden heute Abend etwas machen. Tobias hat auf eine andere Art und Weise auch sowas schon mal gemacht. Ihr seht, dass wir hier Karabinerhaken haben. Man muss nicht mit Jesus Christus leben. Man kann es, und jeder, der das möchte, muss eine Entscheidung treffen. Es geht einfach nicht ohne. Ich bin nicht verheiratet, einfach nur, weil jemand gesagt hat, macht es. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ob diese Entscheidung gut oder falsch war, das sehen wir dann meistens erst später. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Meine wichtigste Entscheidung in meinem Leben war, dass ich gesagt habe, Jesus Christus, ich möchte mich für ein Leben mit dir entscheiden. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Nicht irgendeinem religiösen Typen, sondern der, der am Kreuz gestorben ist. Weil er gewusst hat, das ist die einzige Chance, damit Menschen über den Tod hinaus fröhlich sein können. Die einzige Chance, damit Menschen in ihrem Leben auch Schuld weggenommen bekommen. Jemand, der meint, er kann Christ sein und nicht bereit ist, über seine eigene Schuld nachzudenken, hat es nicht verstanden. Als Jesus Christus am Kreuz starb, hat er bezahlt als Unschuldiger für Schuld, die wir Menschen auf uns geladen haben. Die größte Liebeserklärung, die es in der Geschichte der Menschheit gibt, hing an einem Kreuz. Aber er ist auferstanden, er ist mein bester Freund geworden. Und deswegen habe ich mich entschieden, damals zu sagen, im Gebet, Jesus, ich will das tun. Und Tobias wird euch das jetzt sagen. Und dann laden wir euch ein, wer das will, aufzustehen, sich seinen Haken zu nehmen. Und wenn ihr wollt, dann kommt ihr einfach zu uns zwei. Dann stehen wir nicht ganz alleine hier, so verloren. Dann laden wir euch ein, dann kommt ihr zu. Wenn ihr sagt, ich möchte mit Jesus leben, steht auf, holt euch einen Haken und kommt einfach dazu. Tobias wird jetzt erklären, wie es weitergeht.
Genau, der Jürgen hat das ja schon erklärt. Ich werde jetzt das Gebet für uns sprechen, was auch an den Bildschirm alle. Und ja, dann habt ihr einfach die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn ich jetzt laut oder leise mitzubeten, und habt die Möglichkeit, ja, wenn ihr sagt, ja, ich möchte heute ja, mit Jesus klare Sachen machen, euch vorne, nach vorne zu gehen und dort einen Haken zu nehmen. Es ist kein Statussymbol, es ist nichts, was man irgendwo zu Hause in den Schrank legt, sondern was man sich auch ja, als an diesem Tag auch zum Festmachen an Jesus Christus zu Hause ja, aufbewahren darf. Ich bete. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du zu mir hältst. Bei dir bin ich sicher. Ich vertraue dir. Danke, dass dir Gerechtigkeit wichtig ist und du dafür einstehst. Ich bin verletzt worden. Bitte heile mein Herz. Ich habe andere verletzt. Bitte vergib mir. Ich glaube, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Du hast am Kreuz den Tod besiegt. Das gibt mir ein neues Leben. Zu dir möchte ich gehören. Amen.
Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, du, ich bleib einfach hier. Bleib bei mir. Dann stehen wir nicht ganz allein. Dann lade ich euch jetzt ein. Wenn ihr sagt, ich möchte mit Jesus leben, dann steht auf, holt euch seinen Haken und dann ihr könnt wieder Platz nehmen oder ihr kommt zu uns. Kommen. Jetzt wäre die Möglichkeit dazu. Fühlt euch ganz frei. Und wenn ihr wollt, nehmt euch Platz oder kommt einfach zu mir her. Technik, können wir die Gitarre haben? Juri? So, okay, wir haben genau, glaube ich, genügend Platz. Wer seinen Haken mitnimmt, sage ich euch, Steckt euch den Haken in die Hosentasche und der wird euch immer dran erinnern. Und jetzt freue ich mich, dass wir keinen einzigen Haken mehr haben. Und jetzt ist meine Sache, mich auszuklinken, denn jetzt geht es mit Juri weiter und er wird für alle beten, vor allem die einen Haken genommen haben.
Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Jesus, wir dürfen uns an dich hängen. Dafür ist dieser Karabiner ein Zeichen dafür. Danke, Herr, dass du Mittelpunkt unseres Lebens sein möchtest. Ja, danke, dass wir in schweren Zeiten immer wieder diesen Karabinerhaken rausholen können. Wenn wir ihn anschauen, dann wissen wir gehören zu dir. Du bist bei uns, du bist da, du hörst uns, Herr. Danke, Herr, jetzt für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung, mit dir zu leben, getroffen hat und sie auch im Herzen treffen möchte. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst und jeden Einzelnen